Anarchy in the Arena ist offiziell für Double or Nothing bestätigt. Dabei werden Brian Danielson und Eddie Kingston FTA unterstützen. Chuck Taylor feierte unbewusst sein Abschiedsmatch und muss nun wohl seine Karriere beenden. Es gab einen übergriffigen Fan bei Ring of Honor. Adam Copeland liefert mal wieder ab. Cash Wheeler droht Gefängnisstrafe. Kenny Omega wird operiert und Swerve Strickland wird alleine gelassen. Ist es so unfassbar viel passiert in einer Woche? Das alles besprechen wir jetzt in der Elite Hour. Ich heiße nicht nur Stefan, sondern euch auch mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast bei wrestling-infos.de. AEW hat mal wieder im gewohnten Umfang abgeliefert und wir blicken damit wieder auf 5 Stunden bzw. 3 Shows aus der vergangenen Woche. An der Stelle muss ich mich auch einmal selbst korrigieren, also aus der Vorwoche, weil da habe ich ein bisschen Quatsch erzählt, weil ich damals noch behauptet habe, dass alles wieder ganz klassisch und normal wäre, nämlich Rampage-Aufzeichnung Mittwoch nach Dynamite, welche dann Freitag ausgestrahlt wird, was natürlich völliger Quatsch war. Es kam nämlich Samstag mal wieder live nach Collision. Nichtsdestotrotz werden wir das jetzt alles gleich besprechen und das mache ich heute mit Thorsten. Hallo und wie geht's dir?
Hallo, gerade von der Arbeit reingekommen und direkt in die Elite Hour. Was kann es zum Feierabend Besseres geben?
Ja, ich hoffe, dass die gute Laune auch noch in 1,5 Stunden ungefähr auch noch da sein wird.
Oh ja, also die Shows haben mich jetzt nicht kolossal gelangweilt oder sowas. Ne? Und wir haben es ja, obwohl nun Rampage eigentlich die 3. Collision-Stunde war, was sie ja auch während Collision schon so angekündigt haben, haben sie es wenigstens endlich mal gebracht, das den Main Event von Collision dann auch bei Collision zu Ende zu zeigen. Ne? Und nicht so wie sonst immer, dass man dann irgendwo mitten im Match plötzlich Cut hat und dann die nächste Sendung erstmal anschmeißen muss, um zu wissen, wie das Match zu Ende geht.
Wenn man es live schaut, ist das Problem gar nicht so groß, weil dann geht es automatisch weiter. Aber wenn man es natürlich am Tag danach oder 1-2 Tage danach schaut, ja, das kann sehr gut nervig sein. Aber so haben sie zumindest den Übergang ganz gut geschafft.
Ja, ich guck halt immer bei Thriller TV Plus oder AEW Plus halt. Und da war das bisher sonst meist so, dass dann, du hast den Main Event geguckt, weil du wusstest, ja, Rampage kommt direkt danach und dann Cut. Na, so wie zum Beispiel bei der Attacke auf Kenny, dass eigentlich ja die Geschichte mit dem, wie die Bucks ihn da oder die Elite ihn dann vom Krankenwagen nochmal von der Bahre auf die Bahre gehört er ja hoffentlich noch nicht, von der Trage geschubst haben, das war ja erst bei Rampage, gehörte ja thematisch aber eigentlich noch zu damals durch Dynamite. Und das finde ich immer ätzend, wenn da war plötzlich mitten in der Übertragung Cut, dann siehst du ja immer bei Thriller TV zum Schluss dieses Lost Signal und dann Fenster zu, andere Sendung raussuchen und dann den Rest zu Ende gucken. Das fand ich ein bisschen blöd, das haben sie aber diesmal gut gemacht, da haben sie es bei Collision hinten dran gehabt, das Ende vom Titelmatch und haben das dann tatsächlich halt bei Rampage einfach nochmal gezeigt.
Ja, ich weiß nicht, ob das auch die Ausgabe war, die du gerade meintest, aber das ist mir dann schon mal dann auch passiert, nur mit dem Unterschied, dass ich dann sogar Rampage gar nicht direkt danach geguckt habe und dann dachte, das Segment wäre vorbei und das irgendwie ein paar Stunden oder einen Tag später so geschaut habe und dann erst gemerkt habe, aha, es ging also doch noch weiter. Ja. Also ja, das ist auf jeden Fall
manchmal hast du das ja auch aber das ist dann nicht AEW-exklusiv, das haben sie bei TNA oder bei WWE ja auch, dass du da irgendwie da merkst, oh scheiße, die Übertragungszeit ist zu Ende, wir müssen Schluss machen und der Rest wird dann irgendwie bei YouTube nachgeliefert.
Ja.
Aber das ist jetzt erstaunlich, das ist jetzt die dritte oder vierte Woche in Folge, wo Rampage nicht alleine läuft, ne? Sondern irgendwie so an eine der beiden größeren Sendungen hinten dran geklatscht wird. Eigentlich können sie es auch zur dritten Collision-Stunde machen und Rampage als eigene Show streichen.
AEW versucht deutlich mehr als jetzt beispielsweise andere Promotions, wie beispielsweise WWE, halt anderen größeren Sportevents halt aus dem Weg zu gehen. Und in dem Moment, wo halt Freitag oder Samstagabend dann irgendwas anderes stattfindet, dann verschieben sie es ja entweder komplett oder beispielsweise hängen Rampage an den Samstag oder noch an den Mittwoch.
Ja. Na, es sind, glaube ich, NBA-Playoffs, ne?
Genau,
Basketball.
ja.
Ja. Ich habe jetzt ein Gerücht gehört, dass wohl TKO überlegt, die WWE-Pay-Per-Views wieder von Sonntag auf Montag stattfinden zu lassen. Vielleicht zieht ja dann AEW wieder von Samstag auf Sonntag um.
Du
Ich
meinst
würde
von
es
Sonntag auf
feiern.
Samstag?
Nee, von Sonntag auf Samstag, wir reisen nicht in der Zeit zurück. Im Moment sind ja AEW-Pay-Per-Views von Sonntag auf Montag, ne?
Ja,
In der
ja,
Nacht. So, früher, zu guten alten Zeiten, waren sie ja mal von Samstag auf Sonntag.
ja. Achso, ja, okay, ich hatte gerade einfach nur einen Dreher mit den Promotions drin. Ja, mein Fehler.
Und WWE überlegt ja jetzt von Samstag, die machen ja bisher immer Samstag bis Sonntag jetzt. Und da ist wohl das Gerücht, dass die jetzt wieder auf den klassischen Slot N von Sonntag auf Montagnacht gehen. Und vielleicht geht ja dann AEW wieder zurück auf Nacht Samstag auf Sonntag. Das wäre natürlich zum Gucken geiler. Ne? Dann könnte man ja auch mal wieder ein Pay-Per-View live schauen.
Also für deutsche, europäische Fans ist natürlich der Samstag immer sehr viel angenehmer. Aus AEW-Sicht wäre das natürlich wünschenswert, wobei die Frage ist halt, ich glaube eher, dass die beiden generell versuchen werden, sich die Sonntagabende halt so zu belegen, dass sie sich halt gegenseitig nicht treffen, weswegen das halt dann eigentlich noch kein so großes Problem sein sollte. Aber das wird sich natürlich zeigen, wie WWE das dann halt machen wird, ob das dann durchgezogen wird, ob das immer der Fall sein wird oder ob das dann nur halt mit UFC, also wenn es mit UFC kollidieren sollte.
Ja, das soll wohl weiter dann so sein, dass UFC dann immer Samstag auf Sonntag macht und WWE dann eben sonntags
Naja.
auf Montags, weil das wäre ja sich eigene Konkurrenz im eigenen Haus machen, ne?
Naja. Von daher, das wird sich zeigen, dadurch, dass die WWE Pay-Per-Views natürlich für dieses Jahr auch schon nicht komplett durchgeplant sind, aber mal zumindest bis in den Spätsommer durch, wäre da ja auch die früheste Konsequenz für AEW erst in einem halben Jahr ungefähr. Von daher, dann wird sich das wahrscheinlich erst zeigen, ob das irgendwie einen Unterschied für uns machen wird.
Ja, drücken wir die Daumen.
Kommen wir noch zu ein, zwei Themen, die vielleicht uns ein bisschen schwieriger sind, während Dynamite Collision und Rampage Besprechung einzubauen. Nämlich ein paar Sachen, die noch in der vergangenen Woche passiert sind, zum Teil auch abseits von den Shows. Ich habe es ja gerade eben auch schon angesprochen, nämlich Karriereende Chuck Taylor Fragezeichen. Also klar, das könnte ich jetzt auch später noch einbauen, wenn wir über die ganze Storyline reden. Weil es aber wahrscheinlich eine nicht unwichtige Sache, die jetzt auch nicht unwichtige Sache ist, die jetzt auch nicht so direkt mit den Geschehnissen der Vorwoche zu tun haben, vielleicht jetzt nochmal angesprochen, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe ja eben gesagt, Chuck Taylor feierte unbewusst sein Abschiedsmatch. Für ihn wird es mit Sicherheit nicht unbewusst gewesen sein, aber für die Fans war es zum Zeitpunkt des Parking Lot Brawls gegen Trent Barretta noch nicht so bewusst, dass das wahrscheinlich sein letztes Match gewesen sein wird, zumindest auf langfristige Zeit, also unbestimmte Zeit. Was er auch genau hat, da liest man zum Teil auf verschiedenen Seiten verschiedene Dinge. Also es hieß jetzt zuletzt noch, dass er aufgrund von einer Fußverletzung ausfällt. Das wird er wahrscheinlich nicht der Grund sein, warum er seine Karriere beenden musste. Generell wird es wahrscheinlich vielen aufgefallen sein, dass er im letzten halben Jahr jetzt eben nur dieses eine Match geworkt hat. Das Ganze haben sie natürlich jetzt storyline-mäßig eingebaut, um halt Trent Barretta halt auch als Singles-Wrestler dastehen zu lassen, beziehungsweise ihn halt grundsätzlich von den Best Friends abzukapseln. Aber Tatsache ist fürs Erste, was wir Stand heute wissen, dass Chuck Taylor wohl erstmal nicht mehr im Ring stehen wird. Womit wir auch ein weiteres Day One AEW Tag Team verlieren werden. Großer Verlust, Fragezeichen.
Ich sag mal so, also Chuck hat sich ja in letzter Zeit auch, ich sag jetzt mal, aus den Shows oder in den Shows rar gemacht. Also ganz zu schweigen davon, dass er keine Matches mehr bestritten hat. Aber meist waren, wenn die Best Friends aufgetreten sind in der alten Besetzung, waren das ja dann Orange Cassidy, dann Trent, Chris Statlander dann ab und zu mal dabei und dann meist nicht Chuck Taylor, sondern eher Rocky Romero. Also Chuck ist ja vielleicht ab und zu mal selten dabei gewesen. Und ja, so hat man ihm dann das letzte große Match gegeben. Und jetzt muss man halt mal schauen, ob das tatsächlich dann jetzt mit dem Karriereende tatsächlich dann so ist oder ob das vielleicht auch ein zu großen Best Friends Explode Storyline gehört. Na, also, dass man ihm jetzt eine längere Auszeit gibt und das damit, ich sag jetzt mal, ich sag ein bisschen damit kaschiert, na, dass er womöglich jetzt die Boots an den Nagel hängen muss und irgendwann treibt Trent das dann zu weit und dann kommt, sagt Chuck, scheiß drauf, das kann ich mir nicht mit ansehen, ich muss den stoppen und kommt dann doch wieder zurück. Ich meine, ein Adam Copeland ist ja, war ja auch nicht abzusehen, dass der irgendwann nochmal zurückkommt, so wie er damals abgetreten ist nach WrestleMania 27.
Ja, genau. Also Karriereende ist immer relativ zu betrachten. Also es gab schon so viele Leute, die gefühlt 5 Karriereenden hatten. Und deswegen, ich glaube, die vorsichtige Formulierung langfristige Auszeit wird wahrscheinlich besser passen. Nichtsdestotrotz ist es dann fast schon ein bisschen schade, dass sie dann ihr Match nicht bei Double or Nothing bekommen haben, sondern dann nur bei einer Rampage. Also es wirkt jetzt im Nachhinein, wenn es tatsächlich damals schon klar war, dass es das potenziell letzte Match war, schon fast ein bisschen vergeudet. Weil wenn man sich vielleicht mal ansieht, was bei den letzten Pay-Per-Views zum Teil auf der Card war oder auch auf kommende Pay-Per-View-Cards kommen wird, da würde mich ein letztes Chuck-Taylor-Match sogar vielleicht mehr interessieren als manch andere Ansetzungen.
Größere Bühne hätte er sicherlich verdient. Ich sage jetzt mal, ob es nur vielleicht auf die Hauptcard von Double or Nothing gehört hat, das mag ich in Zweifel ziehen, aber man hätte es ja gut zum Beispiel in die Zero Hour packen können. Na, und da ist ja das ist ja auch schon ein größerer Rahmen als eine Rampage-Ausgabe. Mit schuldigem Respekt.
Ja, definitiv. Deswegen, das hatte mich dann schon gewundert, dass es halt in die kleinste der drei Weeklies gepackt wird, auch wenn es da zumindest der Main Event war. Weiterer Punkt. Normalerweise reden wir nicht über Ring of Honor, aber eine Stelle sollte vielleicht doch erwähnt sein, nämlich die ganze Geschichte um Sky Blue, die bei den Ring of Honor Tapings von einem Fan beleidigt wurde, aber vielleicht so sehr unter der Gürtellinie, dass es dann vielleicht doch auf jeden Fall erwähnenswert war. Nämlich, ein Fan hatte sich halt dann, wie gesagt, negativ geäußert, wurde dann noch der Halle verwiesen. Das Ganze hat natürlich dann ein bisschen Wellen geschlagen. Grundsätzlich würde ich ja immer sagen, falls ihr nicht unserer Meinung seid, schreibt es gerne in die Kommentare, aber da vielleicht mal so einen grundsätzlichen Appell, weil das ist, glaube ich, keine große Sache, wo man nach Meinungen fragen sollte, sondern grundsätzlich eine Sache, es ist vollkommen okay, besonders Heels auszubuhen, vielleicht auch mal da was zu rufen, weil das ist deren Aufgabe, sie sollen Heat ziehen, aber das Ganze in einem Rahmen. Und ich weiß nicht, ob alle Startseiten-User gerade, also besonders die Startseiten-User hier gerade zuhören, aber vielleicht sollte man da vielleicht auch die Kommentarwahl ein bisschen überdenken. Und wie gesagt, da frage ich jetzt nicht nach Meinungen, sondern das werde ich jetzt hier so stehen lassen und nichts weiter dazu sagen. Ich glaube, ein gewisses Maß Respekt sollte jeder Person vor einer Kamera in einem Wrestling-Ring, sei es der Ringrichter, sei es sonstige arbeitende Person, Kameramänner oder dann am Ende die Wrestlerinnen und Wrestler, dann doch entgegengebracht werden. Und das ist einfach ein unfassbares Kopfschütteln ist, was man halt dann zum Teil auf der Startseite lesen muss. So viel dazu.
Genau. Also wer da dann eine sehr gute Erwiderung darauf lesen will, der möge sich den Tweet von Chelsea Green als Antwort darauf durchlesen. Die hat ja auf diese Meldung geantwortet und da ist dem eigentlich nichts zuzufügen.
Weiterer Punkt, der in der Vorwoche passiert ist, beziehungsweise in den nächsten 2 Wochen passieren wird. Einige von euch werden wahrscheinlich noch Cash Wheeler in Erinnerung haben, der während des aktiven Straßenverkehrs wohl mit einer Schusswaffe rumgewedelt haben soll. Beziehungsweise da ist jetzt ein bisschen Fahrt aufgekommen, weil ein Zeuge ihn eindeutig identifiziert hat. Da wird es jetzt zur Anhörung kommen. Und nach, ich glaube, das war im Bundesstaat Florida, nach geltendem Recht könnten da bis zu 5 Jahren Gefängnisstrafe drohen. Ich lehne mich jetzt mal relativ weit aus dem Fenster. Die wird er nicht bekommen, beziehungsweise wenn dann nur auf Bewährung, ja. Genau. Aber falls sich jemand so ein bisschen Real-Life-Gossip und Drama noch ein bisschen geben möchte, wir werden euch natürlich die nächsten 2 Wochen da noch ein bisschen informieren, wie es da weitergeht. Fakt ist, Cash Wheeler wird vor Gericht erscheinen müssen.
Ja, das ist ja auch keine kleine Sache, wenn man sowas macht. Das ist dann natürlich die Frage, denke ich, auch im amerikanischen Rechtssystem, was er vielleicht schon auf dem Kerbholz hat. Ne, und wenn das jetzt seine erste Verfehlung, erster Kontakt mit dem Gesetz war, dass man dann sagt, okay, ihr pass auf, Schuss vom Bug, Bewährungsstrafe, aber lass dir sowas nicht nochmal zustande kommen, sonst fährst du eben ein.
Ja, ja, ja. Also ich glaube auch, da wird nichts Schlimmes passieren, auch weil mir zumindest gerade nicht irgendwas Früheres bewusst ist. Deswegen, es ist vielleicht ganz interessant, das zu verfolgen, auch wenn die ganz große Knaller-News da vielleicht nicht folgen wird, aber wir werden euch definitiv da auf dem Laufenden halten. Letzter Punkt, der vielleicht gerade noch vorher genannt werden könnte oder sollte. Kenny Omega wird jetzt tatsächlich operiert in den nächsten Tagen. Vielleicht ist es auch schon passiert, da wurde es jetzt dann wieder ein bisschen stiller drum. Er hat aber definitiv angekündigt, dass er jetzt operiert wird. Nachdem es ja noch vor 1-2 Wochen bei Dynamite fast so geklungen hätte, als wenn er in den nächsten Wochen vielleicht schon wieder antreten könnte. Er hat ja auch ein paar Bumps genommen, ein paar Moves eingesteckt. Aber durch die Operation wird er wieder auf ungewisse Zeit ausfallen. Ich bin absolut kein Mediziner und möchte jetzt hier auch nicht irgendwie Rätsel raten, wie lange es dauern könnte. Wir werden ja auch gleich noch dazu kommen. Er wird ja kein Teil des Anarchy in the Arena Match sein. Wann er zurückkommen wird, ist fraglich. An der Stelle trotzdem gute Besserung und guten Verlauf der OP.
Ja, das auf jeden Fall. Es ist aber, das hatte ich mir noch rausgeschrieben, ein ordentliches Krankenlager, was sich jetzt gerade bei AEW angesammelt hat. Ne? Also Powerhouse Hobbs fällt ja aus, dann eben Kenny mit der OP, Julia Hart wird an der Schulter operiert, Darby Allin hatte ja seinen Busunfall in New York, als er, wie ich jetzt auch gehört habe, wohl jemanden retten wollte. Ray Phoenix ist erneut verletzt. Tess braucht irgendwie 3 oder 4 Gelenke erneuert. Und Jeff Hardy ist ja auch immer noch krankgeschrieben. Da weiß auch keiner so genau, ob er überhaupt noch und wenn ja, wann wieder zurückkommt oder ob er vielleicht dann seinem Bruder zu TNA folgt.
Ja, plus noch Altlasten an großen Namen, Adam Cole, MJF beispielsweise. AEW hat ordentliches Verletzungspech, kann man sagen. Kritische Stimmen können halt auch behaupten, so viel wie man bei AEW einstecken muss, ist das vielleicht logisch bzw. nachvollziehbarer als jetzt beispielsweise bei WWE, wo man natürlich sagen kann, dass da ein bisschen mehr im Ring geschont wird, wenn es jetzt nicht gerade um das ganz große Match geht.
Das ist wohl wahr. Ne? Also ein risikoreicherer, actionreicherer Stil birgt auch seine Nachteile.
Definitiv. Kommen wir auch gleich noch zu, weil wir noch eine relativ ganz frische News haben von einem weiteren Kandidaten, der sich jetzt möglicherweise verletzt hat. Lasse ich jetzt aber gerade erstmal angeteased. Kommen wir gleich zu. Weil du gerade noch die Hardys erwähnt hast, ich wollte es eigentlich später bringen, aber gerade dann direkt nochmal Grüße an Board- und YouTube-User, nämlich DDP81, Rivera, Paterico und ich halt, die auch interessanterweise relativ viel zu den Hardys geschrieben haben, wo eine relativ große Einigkeit herrscht, sowohl Jeff als auch Matt nicht zwingend mehr in AEW Weeklies zu sehen, dem Alter geschuldet. Wie gesagt, da die Grüße gehen raus. Ja, willst du noch
was
sagen?
Ey, da, ja, also was auf AEW bezogen ist, stimme ich denen zu. Matt ist ja jetzt als Broken Matt Hardy wieder bei TNA aufgetaucht und turnt da jetzt etwas rum. Da muss man mal schauen, wie er sich da dann gibt. Aber ich hatte auch schon sehr, als sie noch beide bei AEW angetreten sind, auch schon ziemlich den Gedanken, langsam ist mal gut.
Ja, definitiv. Also wir hatten da ja, also Kata und ich hatten ja letzte Woche schon drüber geschrieben. Ich hatte da auch noch ein Board und auf YouTube zu kommentiert. Falls euch das interessiert und letzte Woche nicht reingehört habt, wisst ihr, wo ihr noch was dazu bekommt. Kommen wir dann jetzt aber tatsächlich zu den Weeklies. Das war relativ viel. Deswegen bin ich mal gespannt, wie lange wir jetzt dafür brauchen. Nämlich Dynamite, Collision und Rampage aus Vancouver, Quebec, Kanada. Ich habe versucht, das Ganze so häppchenweise zu portionieren, um Storyline zu Storyline durchzubekommen, weil einige Storylines sich dann zum Teil wirklich über alle drei Shows gestreckt haben. Und bevor wir das gleich komplett zerpflückt dann machen, habe ich halt alles so zusammengetragen, dass wir da jetzt schrittweise durchgehen können.
Leg los.
Die vielleicht wichtigste Storyline, beziehungsweise die gerade alle Shows so ein bisschen trägt, ist wahrscheinlich die über Elite, Kenny Omega, alles, was um die Führungsetage von AEW zu tun hat. Ich versuche gerade mal Dynamite ein bisschen zusammenzufassen, weil es da viele einzelne Segmente gab, nämlich Elite kommt in der Arena an, Jack Perry spricht über einem Video über Omega, danach kündigt Omega Anarchy in the Arena an, wo aber noch die Frage ist, wer wird da überhaupt genau antreten auf Seiten der Faces, beziehungsweise Team AEW, wie es ja zum Teil auch schon genannt wurde. Zwischenzeitlich gab es dann sogar bei Dynamite später nochmal einen Einspieler darüber. Also es war eine absolute Flut an Segmenten zwischendrin, wo ich als Berichtsschreiber des Dynamites-Berichts auch noch sagen kann, es geht einem brutal auf die Nerven, wenn alle 2 Minuten irgendwo neu eine Kamera hingehalten wird und ein neues Segment kommt. Also ihr könnt gerne mal die Absätze zählen, was zwischen einzelnen Matches passiert ist. Da reden wir zum Teil über 7, 8 verschiedene Segmente zwischen 2 Matches. Das ist für AEW-Verhältnisse unfassbar viel.
Das war ein WWS-ges Dynamite.
Ja, das war Grüße an Fake Julian an der Stelle, der die NXT-Berichte schreibt. Das war NXT-Niveau. Also da war wirklich alle 2 Minuten das nächste. Naja, jedenfalls. Am Ende von Dynamite wurde es dann nochmal sehr relevant. Ein sehr spätes Segment. Da waren die 2 Stunden Dynamite auch schon eigentlich durch. Dann kam die Elite doch nochmal in den Ring. Hat auch gesagt, dass sie entscheiden, wann die Show zu Ende geht. Das war dann ganz passend. Hat dann auch nochmal über, oder die Bucks haben auch nochmal über Omega und Tony Khan hergezogen. Auch noch vielleicht einen Kommentar gebracht, der vielleicht nochmal relevant werden könnte in den nächsten Wochen, dass FTA nur aus Hass ihm gegenüber und nicht aus Freundschaft gegenüber Omega helfen werden. Und dann kamen doch noch die beiden Herren raus, die auf der Seite von FTA stehen werden, nämlich Eddie Kingston und Bryan Danielson. Kata und ich dachten letzte Woche noch unter anderem Hangman, der ist es jetzt nicht geworden. Es gab dann noch den Brawl und Ende von Dynamite. Eben habe ich noch eine verletzte Person angekündigt. Ich habe ihn gerade auch schon genannt, nämlich Eddie Kingston, der sich anscheinend bei seinem New Japan-Auftritt vor, ich glaube, es war jetzt gestern, in der Nacht von Sonntag auf Montag, möglicherweise verletzt haben könnte. Was genau es ist und wie lange er ausfällt, ist zur Zeitpunkt der Aufnahme gerade noch unklar. Vielleicht sind die Anarchy in the Arena-Pläne dann schon wieder alt, wenn der Podcast draußen ist. Aber Eddie Kingston hat sich möglicherweise verletzt. Vielleicht wird das an diesem Match noch irgendwie einen Unterschied machen.
Ja, muss man mal schauen, wen würdest du denn anstatt von Eddie reinsetzen?
Wie letzte Woche schon gesagt, wir sind ja eigentlich davon ausgegangen, dass Hangman vielleicht der passendste wäre in der ganzen Elite-Geschichte. Aber jetzt waren schon 2 Leute, die ich zwar irgendwo auf dem Zettel hatte, die mich aber dann doch überrascht haben. Von daher möchte ich eigentlich gar keine Namen nennen, weil am Ende sind sie eh falsch.
Also ich sag mal, Hangman, ich weiß nicht, der ist ja zuletzt, als er da seine Number One Contender Auseinandersetzung mit 12 hatte, ist er ja eher so heelisch unterwegs gewesen. Ich weiß gar nicht, ob der so sehr ins Team mit dem Charakter reinpassen würde. Aber ich sag's mal so, da greifen wir jetzt mal ein bisschen auf Rampage vor und auf Collision. Ich glaube, das war noch bei Collision, hat ja Bryan Danielson nach einem gemeinsamen Tag Team Match mit Claudio Castagnoli noch was zu dem Anarchy in the Arena gemacht und gesagt. Und da ist ja dann Claudio rausgegangen, hat ihn da im Ring gelassen und hat nachher irgendwie gesagt, also ich halte das hier hochgradig problematisch, dass er mit Eddie Kingston im Ring zusammen antreten will. Ich hoffe und wünsche mir für Brian, dass er sein letztes Jahr verletzungsfrei übersteht. Ich sag mal, vielleicht erklärt sich dann ein Claudio einverstanden, dass er den freien Platz übernimmt, damit er so ein bisschen dann im Match bei Anarchy in der Arena so ein bisschen auf seinen BCC-Kumpel aufpausen kann.
Ja, ich habe da auch schon drüber nachgedacht, weil, also Stand jetzt, beziehungsweise Stand dem Zeitpunkt, wo sie diese Spots gebracht haben, sind ja alle noch fest davon ausgegangen, dass ein Eddie Kingston dabei sein wird. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo sie das angedeutet haben, war ja Claudio Castagnoli definitiv kein Teil des Plans für dieses Match. Deswegen habe ich auch schon überlegt, ob sie das nicht einfach nutzen wollen, um einen Claudio Castagnoli, der, muss man ja dann doch sagen, im Vergleich zu Mox und Danielson eher die Schwachstelle des BCCs in den letzten Jahren war, vielleicht so halt einen Heel-Turn geben wollen, um ihn halt aus diesem Stable rauszuziehen. Vielleicht sogar dieses Stable damit aufzulösen. Deswegen, ich glaube, also ich kann natürlich sein, vielleicht je nach Verletzungsstand werden sie auch dann nochmal die Pläne über den Haufen werfen und es anders machen. Mich würde es aber auch nicht wundern, wenn wir da ein Heel-Turn von Claudio in den nächsten Wochen, beziehungsweise bei Anarchy in the Arena bei Double or Nothing bekommen könnten.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, er ist eben immer irgendwie so ein bisschen der Blasse im Hintergrund gewesen, obwohl er, ich sag mal, einem Danielson und einem Moxley im Ring nichts nachsteht. Ne? Also, ich meine, der Mann ist verboten kräftig, was man ihm gar nicht so anschauen mag. Ne? Also, ich sag mal, er hat nicht so wie ein Brian Cage, ein Powerhouse Hobbs oder bei WWE zu bleiben, ein Bobby Lashley Muskeln, die noch eigene Muskeln haben. Aber der ist saustark. Der kann da so einen Brian Cage mal eben im Deadlift ausheben. Und das muss man ja auch erstmal schaffen. Also, vielleicht ist das eine Lösung. Dann wäre für mich die Frage, wo will man dann mit Claudio hin? Ja, dann kann er ja wieder Rugby-Spieler werden und sich in fünf Sprachen Hallo sagen vor den Matches. Na, so wie damals, als er bei WWE angefangen hat. Er ist eine spannende Theorie. Andere Idee, was man vielleicht machen könnte bezüglich eines möglichen Ersatzmanns für Eddie, ist natürlich immer naheliegendste und Mark Briscoe. Ne, dass man den mit reinsetzt. Und für Kenny, wenn er jetzt halt auf ungewisse Zeit weiter in Ring ausfällt, ist es natürlich gut, dass er dann so sagt, so, ich bin auch ein EVP, ich melde mich hier immer aus dem Hintergrund und spuck den EVP-Bugs in ihre Suppe, die sie sich da kochen. Na, und da kann der ja immer perfekt und bleibt in Erinnerung, hat dann so seine Segmente, taucht immer mal wieder auf und irgendwann, wenn er dann auch körperlich so weit wieder in Schuss ist, dann kann man ja auf eine große In-Ring-Rückkehr dann hinarbeiten.
Das definitiv. Die Frage ist natürlich auch, bleiben wir mal bei der aktuellen Besetzung des 4 gegen 4 Matches. Jetzt, wo es dann ja feststeht, wer, also dieses Stand heute feststeht, wer in diesem Match drin wäre, wer wird denn das Match gewinnen?
Elite. Also ich glaube, in der Konstellation wird es die Elite machen, weil ich auch se nicht sehe, dass das schon der große Pinnacle ist. Na, also ich sag mal so, jetzt kann man von so Storytelling her die Heldenreise anführen. Da scheitert der Held auf seinem Weg zum Erfolg ja auch irgendwo und kommt in Selbstzweifel. Da kann man vielleicht sagen, dass das hier jetzt dann so der Sieg der Elite ist. Es sieht alles ganz düster aus. Nee, und irgendwie, irgendwann kommt dann, ich sag mal, so eine Lichtgestalt, die dann das böse Elite-Imperium dann niederringt.
Ja, gehe ich auf jeden Fall vollkommen mit. Also Elite, beziehungsweise vor allem die Bucks, dürfen halt jetzt eigentlich noch nicht so eine große Niederlage einfangen. Das einzige wirklich Gegenargument wäre vielleicht, dass ein Danielson dann natürlich zwei große Matches in Folge verlieren würde, was wahrscheinlich bei einem Danielson verhältnismäßig noch egal sein könnte. Aber so oder so, also die Elite darf jetzt nicht so ein Match verlieren. Dann würde halt diese ganze langfristige Storyline, vielleicht auch um Kenny Omega, wenn er irgendwann zurück ist, auf jeden Fall nicht funktionieren, keinen wirklichen Sinn ergeben. Bleiben wir noch grob thematisch in dieser Storyline. Also wir hatten ja gerade schon, beziehungsweise du hattest ja gerade schon angesprochen, die Segmente bei Collision und Rampage. Dazu gab es ja natürlich auch noch alles, was um FTA, beziehungsweise genauer gesagt Dax Harwood passiert ist. Der nämlich auch bei Collision ein Match hatte, gegen Dynamite Kid Tommy Billington. Für diejenigen, die vielleicht nicht genau wissen, wer Dynamite Kid ist, die etwas jüngeren Zuhörer, also ungefähr mein Alter.
soll ich referieren?
Ich habe mir ein bisschen was rausgeschrieben. Also ich weiß, wer sein Onkel ist, der übrigens eher aussieht wie sein Vater.
Ja, ja, die sehen sich verdammt ähnlich.
Also das waren brutale Ähnlichkeiten. ich kann ja mal meine Sachen sagen und das, was du noch zu ergänzen hast, kannst du gerne danach noch rausfeuern.
Alles klar, referiere er.
Also Dynamite Kid Senior nenne ich ihn jetzt einfach mal. Erfolgreicher Wrestler der 80er Jahre, besonders in Japan, aber auch in der WWF, anwesend oder erfolgreich gewesen, WWF Tag Team Champion mit Davey Boy Smith. So, alles, was ich jetzt nicht gesagt habe, überlasse ich dir.
Nee, das ist im Prinzip auch, also er ist tatsächlich auch der Onkel vom jetzigen Dynamite Kid. Es gibt der Tommy Billington ist, also ich habe ihn das erste Mal gesehen bei, ich weiß jetzt gar nicht, ob es MLW oder NWA war. Da ist er dann mit seinem Bruder zusammen als ja, British Bulldogs angetreten. Und das ist auch so eine richtig große Wrestling-Dynastie da, weil der Davey Boy Smith, also der ehemalige Tag-Team-Partner vom ursprünglichen Dynamite Kid, der ist ja auch irgendwie noch mit denen verwandt. Ich glaube, die sind untereinander auch Cousins. Also das hat schon fast Bloodline-Ausmaße, was da so zusammen ist. Und wenn du dann natürlich über die familiäre Anbindung von David Boy Smith zu den Harts noch denkst, dann geht das ja über den großen Teich noch rüber. Na, also er war halt für seinen Wrestling-Stil sehr bekannten Highflyer, hat auch oft diese Headbutts, die man dann auch von einem Chris Benoit her kannte, gebracht, hatte auch so in etwa dessen Statur und wer das Match gesehen hat, also sein Neffe sieht ihm sehr ähnlich, was vielleicht auch dadurch befördert ist, dass er echt fast dieselbe Frisur getragen hat wie sein Onkel früher immer. Na, er war nur nicht so muskulös definiert wie der alte Dynamite Kid.
Das Match war auf jeden Fall mindestens solide, wenn nicht sogar sehr gut. Was ich aber trotzdem so ein bisschen komisches Debüt finde, weil ich jetzt im Nachhinein noch nicht so ganz weiß, was ich davon halten soll. Also, wie er gerade schon gesagt, Dynamite Kid Senior, also sein Onkel, sehr erfolgreich, aber auch schon vor einigen Jahrzehnten. Das heißt, jüngere Zuschauer werden ihn definitiv nicht live gesehen haben, bei weitem nicht. Deswegen weiß ich nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich meine, er war zwar vorher angekündigt, aber es war jetzt auch nicht so, dass sie extrem damit geworben hätten, dass es halt Dynamite Kid Junior ist. Und deswegen, er hat jetzt verloren, er hat aber auch viel Applaus bekommen. Es war auch ein sehr gutes Debüt, aber ich weiß jetzt irgendwie noch nicht so recht, was ich davon halten soll und ob ich jetzt davon erwarten soll, dass Dynamite Kid eine große Zukunft hat oder ob es einfach nur so war, ja, haben wir halt jetzt gebucht für eine Show und jetzt kann er erstmal die nächsten Jahre durch die Indies tingeln.
Also ich sehe, habe das so verstanden, dass man ihn halt jetzt erstmal für das eine Match gebucht hat und ihn einfach mal getestet hat. Wie wirkt er auf das AEW-Publikum? Ja, und dass man jetzt gesehen hat, okay, im Ring hat er mit Dax Harwood ein echt gutes Match hingebracht. Ist ja auch im Nachhinein von FTA noch abgefeiert worden. Die Fans haben ihn auch gut supported dann nach dem Match. Und ich sag mal, dass man dann jetzt bei den Entscheidungsträgern hinter dem Vorhang sagt, ja, Der scheint zu funktionieren. Da können wir jetzt mal Überlegungen anstellen, ob wir den vielleicht öfters buchen, vielleicht irgendwann viel fest verpflichten, ob wir den vielleicht auch mal für mehrere Shows holen und eine kleine Storyline aufbauen. Na, dass das jetzt so, ich sag mal so, das, was man bei WWE so als Dark Matches erklärt, wo potenzielle Neulinge dann sich einmal vor Publikum beweisen dürfen und gucken, ob die ziehen, wie man so schön sagt.
Ja, da gilt es auf jeden Fall abzuwarten. Dex Harwood, der das Match dann aber gewonnen hat, hat dann auch noch die Herausforderung von Okada angenommen als Aufbau für die nächste Dynamite-Ausgabe. Ich habe es ja eben schon gesagt, generell dominiert diese Storyline gerade durchweg durch alle Shows. Also es ist jetzt bei Dynamite mehrfach vorgekommen, bei Collision mehrfach vorgekommen, bei Rampage mehrfach vorgekommen. Das Segment bei Rampage hast du ja eben schon angesprochen, das Backstage-Interview mit Castagnoli. Und auch, können wir jetzt ja schon mal kurz durchgehen, die Ankündigungen für Dynamite werden ziemlich stark von dieser Storyline ne dominiert. Nämlich drei Matches angekündigt: United Empire, Jeff Cobb und Kyle Fletcher gegen den BCC, also Danielson und Moxley. Erneut kein Castagnoli. Also er hatte zwar jetzt das Match an Danielsons Seite bei Dynamite, aber nachdem Castagnoli jetzt schon während des Segments gegangen ist, wird er erneut nicht an der Seite von Danielson stehen, wie auch Stand heute bei Double or Nothing, Anarchy in the Arena. Dazu Bucks gegen Christopher Daniels und Matt Sydal und Okada gegen Harwood um die. Okada hat die. Welchen Titel hat nochmal Okada? Diese ganzen.
Continental Championship.
Okay, danke. Die ganzen Mid-Card-Titel verwirren mich einfach zu sehr, als dass ich sie jetzt auch auseinanderhalten kann. Christopher Daniels gerade auch noch angesprochen, hatte ja noch das kurze Segment bei Collision als Matchaufbau halt dann für Mittwoch, wo er halt dann so ein bisschen Backstage rumgeschubst wurde und sich halt dann dagegen gewehrt hat. Auch Christopher Daniels, der ja auch hinter der Kamera viel bei AEW macht und auch schon seit Jahren da ist. Auch, muss ich mal kurz sagen, sehr positiver Matchaufbau, weil das Match wird für Dynamite jetzt nicht sonderlich spannend, aber da haben jetzt eine Minute Backstage ausgereicht, um halt da eine ganze Story irgendwie so drum zu basteln. Deswegen da zwei Daumen hoch, wie sie es da jetzt gemacht haben.
Ich möchte da kurz einmal anfügen, er hat die Bucks, also er ist da ja an den Bucks irgendwie vorbeigelaufen und die haben wieder ihre EVP-Shenanigans gemacht und dann ist er verbal ausgetickt und hat die beiden da verbal rund gemacht, hat sie konsequent auch nur Matt und Nick genannt und nicht Matthew und Nicholas und die beiden da jedes Mal, wenn er da wieder eine Line rausgegangen, hast du gesehen, wie die beiden zusammengezuckt sind, ne? Immer weiter. Und also das war Intensität und glaubhaft.
Ja, definitiv. Also nochmal gesagt, es war einfach ein ziemlich simpler, ziemlich guter Aufbau, einfach für ein Match, was nicht mal den Anspruch hat, spannend zu sein. Ich glaube generell, die drei Sieger für Dynamite stehen schon ganz gut fest, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendeiner der Anarchy in the Arena-Teilnehmer jetzt noch verlieren wird bis dahin, beziehungsweise Okada nicht seinen Titel an Dex Harwood verlieren wird. Kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen, vielleicht wäre es auch nicht zwingend notwendig, daraus ein Titelmatch zu machen, aber naja. Trotzdem, Dynamite Matchcard, beziehungsweise die gesamte Show wird mal wieder zur Hälfte aus dieser Gesamtstoryline bestehen. Jetzt haben wir relativ viel darüber gesprochen. Hast du dazu noch abschließende Worte oder springen wir mal weiter?
Spring weiter.
Kommen wir nämlich zur wahrscheinlich zweitwichtigsten Storyline, die es aktuell gibt, nämlich alles rund um Swerve Strickland, der eine Promo gehalten hat bei Dynamite, die nicht ganz so klassisch facig war wie in der Vorwoche. Hat nämlich auch gemeint, ja, er hätte wahrscheinlich dasselbe getan wie Christian Cage, also da so noch so ein bisschen der Swerve-Tweener rausgehangen. Wurde danach aber wieder ein bisschen face-lastiger, weil Christian Cage natürlich den Heel gespielt hat. Auch wieder sehr gut, hat gesagt, sie werden ihm alles nehmen, auch die Goldzähne im Mund, da wollten sie gerade in den Ring reinkommen. Dann kam aber Brian Cage und die Gates of Agony und die wirkten zwischenzeitlich erstmal so, als wenn sie ihrem aktuellen oder zumindest bis dato Anführer helfen wollten. Attackieren dann aber Swerve so, und ja, hau die nochmal durchs Kommentatorenpult. Das war natürlich wieder klassisches Facebooking von einem Champion, der sich sogar noch nicht nur gegen seine neuen Gegner, einem ganzen Stable wehren muss, sondern zusätzlich auch noch gegen sein altes Stable.
Ja, und man hat endlich Swerve vom Ballast der Mogul Embassy befreit.
Ja, definitiv.
Na, also, weil die sind ja eh jetzt in den letzten Monaten, seitdem er da seine Fehde gegen Hangman hatte, um den Number One Contendership und dann Titelträger wurde, da sind die ja eh gar nicht mehr an seiner Seite aufgetreten. Nur Prinz Nana, der war übrigens bei diesem Ding gar nicht dabei, der ist ja in Anführungsstrichen verletzt. Da wurde ja vorher von, ich glaube auch von der Patriarchy attackiert. Naja, jedenfalls sind jetzt halt Brian Cage und die Gates of Agony gegen ihn geturnt und die können jetzt allein weitermachen oder sich jemand anderem anschließen. Und Swerve ist jetzt da befreit und kann jetzt wirklich solo sein Ding durchziehen.
Beziehungsweise sie können auch einfach wieder zu Ring of Honor zurückgehen, weil oder eigentlich sind sie ja einfach nur ein Ring of Honor Trio. Nehmen wir gerade nochmal Collision auf, weil da haben Brian Cage und die Gates of Agony ein Six-Man-Tag-Team-Match gegen drei, ich nenne sie mal Ring of Honor No-Names gewonnen, haben danach auch noch eine Promo gehalten, die irgendwie erwartbar war, aber auch eigentlich gar nicht so schlecht. Die Heels halten halt jetzt zu den Heels, haben gesagt, dass Swerve sie mehr oder weniger nur ausgenutzt hätte, um halt an die Spitze zu kommen. Swerve kam dann dazu, hat die Gruppe so ein bisschen ja ausgeschaltet, auch im Stuhlschlag gegen, ich glaube es war Tor Leone. Swerve, der dann auch nochmal danach eine kurze Promo Backstage gehalten hat, der gesagt hat, der möchte eigentlich der Champion sein, den AEW verdient, muss sich jetzt aber erstmal um seine Altlasten kümmern. Für Dynamite auch da das Match angekündigt, Swerve gegen Brian Cage. Es füllt irgendwie die Shows, es ist eine Storyline, Swerve für dieses Match definitiv gewinnen und wie dann gerade schon gesagt, seinen alten Ballast loswerden. Aber wir haben den seltenen Fall, dass der AEW World Title nicht die wichtigste Storyline aktuell bei AEW ist. Es wird wahrscheinlich dann auch nicht der Main Event von Double or Nothing, oder?
Nee, das glaube ich nicht. Das wird dann wahrscheinlich schon Anarchy in the Arena sein. Aber ist ja auch okay, wenn mal der World Title jetzt nicht Nummer 1 in der Company ist. Das passiert ja auch bei anderen Ligen, dass da mal der World Title vielleicht dann im Opener kommt oder als Co-Main Event oder wie auch immer. Und ich sag mal, die Storyline zwischen 12 und aktuell Christian Cage ist ja trotzdem sehr gut und sehenswert und die Sache mit der Elite, alles um die Elite-Leute, steht halt jetzt im Moment noch drüber. Na? Wobei es ja auch leichte Verbindungen gab, weil nachdem diese Attacke auf Swerve dann passierte, man ja gesehen hat, wie die Patriarchy backstage kam und Christian Cage und die Bucks sich dann für eine gute geschäftliche Zusammenarbeit gelobt haben. Ja, also da, es gibt auch da noch Berührungspunkte, aber im Moment ist natürlich die EVP-Storyline deutlich größer.
Ja, ist auch einfach ein weiteres Indiz dann dafür, dass der Titel da so oder so nicht wechseln wird. Also ich meine, Christian Cage wird aller Voraussicht nach nicht mehr AEW World Champion. Also ist jetzt nicht das spannendste Titelmatch, was du hättest booken können. Die Story ist natürlich sehr gut. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber da passt es natürlich ganz gut, wenn so ein Match halt dann mal nicht der Main Event ist, sondern du halt ein anderes Match bringst, was halt einfach ein bisschen größer ist. Und ja, genau. Relevanter, die größeren Namen beinhaltet. Dann passt das auf jeden Fall soweit ganz gut. Eine weitere Storyline, die sich über drei Shows gestreckt hat, ist die um die TNT Championship, nämlich alles rund um Adam Copeland. Der hat sogar auch Dynamite eröffnet, noch vor dem ersten Match, der dann zur Arena kam und mit Tony Khan telefoniert hat und um ein No-Disqualification-Match gegen Brody King gebeten hat, was er dann halt auch bekam, was auch der Main-Event von Dynamite war. Während Dynamite gab es dann auch noch einen Einspieler von Malakai, wo er gesagt hat, dass er halt das Schlimmste aus Adam Copeland herausholen wird. Später am Abend gab es dann den Main-Event. Gutes Match, hartes Match, blutiges Match. Nach dem Match gab es dann noch eine Attacke von Brody King gegen Copeland. Kyle O'Reilly hat den Save gemacht. Copeland bedankt sich, aber Kyle möchte auch ein Titelmatch dafür haben, worüber Adam Copeland ein wenig enttäuscht war. Das Match gab es dann aber trotzdem. Netter kleiner Open, kein netter kleiner Opener, netter kleiner Aufbau für die Cope Open. So. Dann, um kurz alles um diese Storyline einmal kurz gebündelt zu haben, springen wir zu Collision. Adam Copeland hat natürlich auch dieses Match gewonnen. Sehr starker Main Event. Es ist unfassbar, wie gut Adam Copeland trotz hohen Alters noch ist, trotz langer Verletzungen, die er in seiner Karriere hatte. Nach dem Match haben beide irgendwie gemeinsam gefeiert, aber es gab auch trotzdem noch diesen Stare-Down zwischen den beiden. Möglicherweise ist da also noch nicht das letzte Kapitel erzählt. Springen wir nochmal weiter zu Rampage dann danach, wo es noch diesen Einspieler gab, wo es die Ankündigung für Double or Nothing gab. Es gab aber nicht ein einfaches Match oder beziehungsweise nicht die Ankündigung für ein einfaches Singles-Match zwischen Copeland und Malakai Black, sondern es wird ein Barbed Wire Steel Cage Match, passend natürlich auch dazu, um die dunkelstmögliche Seite von Adam Copeland herauszuholen. Für Dynamite ist jetzt erstmal nur ein Segment angekündigt, dass Adam Copeland halt die Antwort für die Herausforderung haben möchte von Malakai. Jetzt habe ich wahnsinnig viel darüber geredet und gebe dir erstmal wieder den Spielball zurück.
Danke, danke. Ja, auch interessant, man hatte ja schon ein bisschen beim zurückliegenden Pay-Per-View bei Revolution drauf spekuliert, dass es halt das Match zwischen Copeland und Malakai gibt. Da wurde das daraus dann das Tag Team Match gemacht. Und jetzt Double or Nothing, das ist halt der der größte Pay-Per-View des Jahres. Auf jeden Fall, ich sag mal so, der Geburtstag von AEW. Damals ging es mit diesem Event vor 5 Jahren los. Also was jetzt so In-Ring-Sachen angeht. Und das ist dann auch ein würdiger Rahmen. Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass das TNT-Titelmatch gegen Brody King mal wieder No DQ war. Das war innerhalb von 2 Wochen das dritte Match ohne Regeln, wo mit Waffen und Bluten und bla. Das wird mir auf die Dauer ein bisschen zu viel. Dann ist sowas nichts Besonderes mehr. Ne? Weil in der Vorwoche hatten, oder war 2 Wochen davor, hatte man ja auch einmal ein Match bei den Herren, dem Pantheon Lord Brawl. Und dann gab es ja noch das Match von Willow Nightingale, wo Waffen eingesetzt wurden und das auch nicht zu knapp. Ne? Man sollte das wohl dosiert einsetzen, dann wirken die Matches auch größer.
Ja, generell passend dazu ist so eine, keine Beobachtung kann man es vielleicht nennen, dass generell gerne mal bei AEW einfach so Aspekte mehrfach hintereinander genutzt werden, als gäbe es da halt irgendwie keine Absprechung zwischen den Storylines, beziehungsweise wenn man das jetzt mit WWE vergleicht, wo das ja von oben nach unten relativ stark vorgegeben wird, was passiert, wo natürlich dann leichter ist zu gucken, was machen wir in jeder einzelnen Storyline, als bei AEW, wo sie vielleicht ein bisschen mehr diesen Freiraum haben, also beispielsweise diese Home Invasion, die wir jetzt zweimal innerhalb von wenigen Monaten hatten. Das hatte ich auch schon mal damals im Podcast angesprochen. Es wirkt einfach manchmal so, dass die Worker sehr viel Freiraum haben, um natürlich halt dann auch das so zu machen, wie sie es möchten, wodurch halt einfach der Nachteil entsteht oder entstehen kann. Vielleicht ist es für manche kein Nachteil, dass einfach oft so gesehen in unterschiedlichen Storylines das Gleiche passiert, nämlich in dem Fall No Disqualification Matches Woche für Woche.
Ja, oder du hast manchmal Dynamite-Cards, wo gefühlt jedes Match nach dem Match noch irgendwas passiert, irgendwelche Eingriffe von außen, irgendwelche Beatdowns. Ne? Es mutet so an, als ob da niemand Backstage ist, der sich, wenn alle Matches soweit durchgeplant sind, nochmal den gesamten Ablauf der Show anguckt und sagt, ja Moment, das ist vielleicht ein Match zu viel, wo dasselbe am Ende passieren soll, überlegt ihr euch vielleicht mal was anderes, einen anderen Match-Ausgang oder so. Ja, weil du hast da echt manchmal Shows, wo dann innerhalb von 5 Matches 4 auf dieselbe Art und Weise enden oder dasselbe danach noch passiert.
Ich finde es sehr schön, dass du es gerade ansprichst, weil die Notiz habe ich mir eigentlich für das nächste Match auch noch gegeben, aber ich kann es auch jetzt gerade vorziehen. ich stimme zu 100% zu. Also ich Bin mir jetzt nicht genau sicher mit den Zahlen, aber ich glaube auch bei Dynamite war das halt auch genau wieder so. Also wir hatten halt 5 Matches und ich glaube in mindestens 4 davon gab es danach irgendwie eine Brawl, Attacke, Beatdown, was weiß ich was. Also es ist halt immer irgendwas, was nach diesem Match noch unmittelbar passiert. Und wie du gesagt hast, es wirkt einfach so, als wenn da keiner irgendwie mal so draufschaut nach dem Motto, ja, vielleicht ist 4 von 5 Mal oder vielleicht mit Sicherheit auch manchmal 5 von 5 Mal einfach ein bisschen viel. Also dann nehmen wir es einfach mal raus und können das ja wann anders mal bringen, dass man einfach einen Backstage-Brawl macht, dass irgendjemand bei einem Interview angegriffen wird oder so.
Man kann das ja machen, das Match endet, der Unterliegende guckt wütend, der Sieger zieht ab und nächste Woche rächt sich der Unterliegende dann, weil er ihm Backstage irgendwie eine Bratpfanne überzieht oder so.
Das kommt wahnsinnig oft vor und das ist halt dann, also mittlerweile, ich schreibe ja öfter mal den Dynamite-Bericht, um da halt die Leute so ein bisschen in das Leben eines Berichteschreibers reinzuholen. Es ist einfach mittlerweile bei AEW so, dass ich sehe, dass das Match zu Ende geht und schreibe hin, X gewinnt gegen Y via Pinfall nach dem Finisher, bla bla bla. Und ich weiß eigentlich schon, dass danach irgendwas passiert, dass wir nicht sofort danach ein Backstage-Segment bekommen oder eine Werbung oder sonst was, sondern der Gewinner jubelt kurz im Ring und wird dann irgendwie attackiert oder sonst was. Und das ist halt irre oft. Und es ist halt auch schon so oft, dass es halt mittlerweile wirklich nervig ist. Aber naja, es ist halt AEW.
Eben, so ist es. Ne? Dabei, die brauchen echt eine ordnende Hand im Hintergrund, die leider, das wäre halt so eine Aufgabe von einem Tony Khan gewesen, dass der das nochmal schaut, aber Tony Khan ist halt viel zu sehr Fanboy.
Kommen wir mal zu dem Match, wo ich mir diese Notiz eigentlich gemacht habe, nämlich Orange Cassidy gegen Trent Barretta. Gutes Match. Also das nächste gute Match, beziehungsweise große Match in Anführungszeichen, ich glaube die meisten wissen, was ich damit meine, in dieser ganzen Trent Barretta-Geschichte, auch da habe ich schon gedacht, ob das vielleicht ein Double-or-Nothing-Match werden könnte, jetzt war es der Opener von Dynamite. Auch komisches Regelwerk, weil da war ich mir nicht sicher, ob ich das während Dynamite richtig verstanden habe, ich habe so in den Bericht geschrieben und niemand hat mich verbessert, deswegen gehe ich mal von aus, dass es wirklich dann so war. Das Match hat sich ja relativ schnell in die Zuschauerränge verlagert, aber sie wurden nicht ausgezählt und die Kommentatoren haben es halt versucht, so ein bisschen zu erklären, dass der Ringrichter ja genau weiß, wie persönlich und intensiv dieses Match hat und deswegen ist in diesem Match mehr Freiheiten für die beiden Akteure gibt, als es normalerweise der Fall wäre. Seltsames Regelwerk, wenn das wirklich so war. Sonst kannst du mich jetzt an der Stelle gerne verbessern, aber das fand ich schon etwas skurril.
Ja, das war auch so mein anderer Moment. Wie kann denn der Ring-Referee dann einfach mal im Match die Regeln umentscheiden? Wobei man allerdings sagen muss, was jetzt bei AEW nicht oft vorkommt, aber bei WWE schon diverse Male gewesen war, es gibt ja auch die Konstellation Titelmatch. Na, der Herausforderer sieht wieder sichere Sieger aus und der Champ geht raus und will sich sneaky auszählen lassen. Und dann sagt der Referee, geht dann zum Ringsprecher, da wer das auch in dem Moment gerade ist. Und dann hörst du die Durchsage und es ist jetzt entschieden worden, Titelwechsel auch bei Countout. Na, so, was hat der Ringrichter da die Autorität, da einfach mal die Regeln zu ändern? Das macht eigentlich der Booker.
Ne? Ja, definitiv.
Oder eben, wenn es so eine Autoritätsfigur. Wir haben es hier ja zum Beispiel bei Backlash France gesehen. Ne? Da hast du beim Opener gesehen, das war ja hier Bloodline gegen Kevin Owens und Randy Orton, die haben sich gleich losgeprügelt. Nicht sagen. Und da kam halt mal Nick Aldis raus und hat gesagt, so pass auf, ihr wollt euch hier prügeln, alles klar. Hier ist jetzt False Count Anywhere. Ne? Also hier keine Regeln, prügelt euch, wie ihr lustig seid. Dann wäre das ja auch glaubhaft, aber nicht, wenn der Referee einfach sagt, nö, ach, lass die mal machen, ne?
Ja, beziehungsweise die Kommentatoren, das ja dann für die Zuschauer am Ende durchgehen. Also es würde ja schon vollkommen reichen, wenn in dem Fall Justin Roberts einfach kurz sagt, okay, Tony Khan hat mir gerade eine Nachricht geschrieben, dieses Match wird keinen Countdown haben.
Oder um die um seinen Einfluss auf die Shows weiter zu verdeutlichen, dass man sagt, Kenny Omega hat jetzt entschieden, dass das
Oder so,
passiert.
ja.
Ja. Ja, naja, ich bin jetzt bei, also ich hätte jetzt Orange gegen Trent mit einem klaren Ende auch noch nicht so früh gebracht. Ich hoffe aber oder glaube, dass dann halt jetzt bei Double or Nothing vielleicht der große Reveal auch rund um Don Callis kommt, weil der verschwindet ja jetzt zum wiederholten Mal mit Orange Backstage. Und am Ende wird sich natürlich herausstellen, dass Trent schon längst ein Mitglied der Don Callis Family ist und die Orange einfach nur fürchterlich trollen.
Das kann durchaus passieren. Generell ist es spannend, was da jetzt noch groß passiert. Also, du hast ja gerade schon angesprochen, Don Callis geht mit Cassidy dann Backstage. Die beiden Matches, die jetzt eigentlich nachvollziehbar oder erwartbar wären, haben sie jetzt schon gebracht. Also natürlich einmal Beretta gegen Chuck Taylor, Trent Beretta gegen Orange Cassidy. Jetzt ist die Frage, baut man dafür noch ein Double or Nothing Match auf? Wenn ja, macht man das dann wieder ein 1 gegen 1, vielleicht mit einer Stipulation? Also da ist gerade wirklich noch ja recht spannend, was einfach in den nächsten Wochen, beziehungsweise 2 Wochen haben sie ja noch ungefähr, bis, also zwei Wochen mit Weeklies, bis Double or Nothing stattfinden wird. Bei Dynamite kam auch später noch ein kurzes Backstage-Segment, wo es eigentlich ein Interview von Orange Cassidy geben sollte. Rocky Romero kam noch dazu. Hatte dann auch irgendwie die Frage gestellt nach dem Motto, ja, wenn wir noch einen dritten Mann finden, könnten wir ein Trios Championship Match bekommen. Cassidy hat ihn dann halt abgewimmelt. Auch das passt vielleicht dann noch ein bisschen in die Sparte, dass Orange Cassidy vielleicht auch selbst vor einem Heel-Turn steht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, auch da wird man sicher Backstage irgendwie was gedacht haben, warum man diesen Angle da jetzt noch gebracht hat. Vollständigerweise zu dieser Storyline musste vielleicht noch gesagt werden, Trent Beretta hat bei Rampage gegen Dalton Castle noch gewonnen. Dass mir das nicht hinten runterfällt.
Ja, Dalton Kessel wird dir sehr dankbar sein, dass er erwähnt wurde.
Ich habe gehört, er soll ein großer Fan dieses Podcasts sein.
Ja, ne, also auf jeden Fall, ne, den hört er immer umringt von seinen Boys.
Ja, haben wir noch irgendwas zu der Storyline groß zu sagen? Also, sie wirkt gerade, also nicht abgeschlossen, aber matchtechnisch irgendwie abgeschlossen.
Ja, wenn es bei diesem Match Orange Cassidy gegen Trent Barretta irgendwie ein unklareres Ende gegeben hätte, ne, die Q-Sieg für Trent oder so, das hätte dann besser gefallen, weil dann hätte man logischer auch ein weiteres Match begründen können. Aber Orange hat hier halt wirklich clean gewonnen. Na, okay, er hat wir können ja kurz mal aufs Matchende eingehen. Also Trent wollte einen Ringpolster entfernen, ist vom Referee dabei ertappt worden und Orange hat gedacht, alles klar, ich entferne auch einen Ringpolster und da ist dann Trent reingerannt und dann hat ihn Orange eingerollt. Und das ist ja ein klarer Sieg. Und jetzt wüsste ich eigentlich gar nicht, warum Orange da die Begründung hätte, nochmal gegen Trent anzutreten. Er könnte ja sagen, wieso, du hast gegen mich verloren. Was soll ich noch mit dir?
Ja, also definitiv. Die Frage ist halt auch sonst, was hat man grundsätzlich mit einem Trent Beretta vor als Singles-Wrestler, weil ich auch da befürchte, dass er vielleicht in diesem Star-gepickten Roster einfach als Singles-Wrestler untergehen könnte. Deswegen es sei ihm fast schon gewünscht, dass er halt Don Callis Family-Mitglied wird, weil alleine stehend wird schwierig. Aber es wird auch schwierig, das jetzt gerade irgendwie noch, wie du gerade gesagt hast, logischerweise irgendwie in die Länge zu ziehen und da halt noch mögliche Rückmatches zu bringen, weil das von den Matchausgängen gerade eigentlich erstmal ziemlich durchwirkt.
Eben, also die Story ist jetzt gefühlt zu Ende erzählt.
Kommen wir zur nächsten Storyline, die wir bei Dynamite beobachten konnten. Serena Deeb ist ja bekanntlich sehr lange ausgefallen, hatte dann noch ein Interview mit Tony Schiavone, also nicht mal Backstage, sondern sie kam dafür sogar raus. Hat über ihre sehr lange Ausfallzeit gesprochen, hatte drei, Zitat, Seizures. Ich habe es mit Krampfanfällen übersetzt. Ich weiß nicht genau medizinisch, wie man es besser übersetzen könnte. Jedenfalls hat sie da das Interview gegeben. Toni Storm kam hinzu. Beziehungsweise Toni Storm hat ein bisschen getrashtalkt und sie sagt, dass sie das alle irgendwie nicht interessiert und dass sie von Serena Deeb eher ein bisschen genervt ist. Möchte den ersten Schlag setzen, Serena Deeb kontert und ich muss sagen, mir hat das Ganze wirklich nichts gegeben.
Also das Einzige, was ich da jetzt natürlich einfach Serena Deeb gerne wresteln sehe, ne? Und das halt sicherlich auch ein spannendes Match wird dann bei Double or Nothing. Toni kam mir, als sie da rauskam, nicht so timeless vor wie normal. Also sie war schon ernster unterwegs, hat nicht so albern, diebenhaft da rumgehampelt und getanzt. Vielleicht ist das die Möglichkeit und die Aufgabe von der Serena Deeb, die timeless Toni Storm in eine, ich sag mal, ernstere Richtung zu schieben. Weil an der Hollywood-Diva habe ich mich jetzt, muss ich gestehen, auch langsam satt gesehen, weil da auch nicht irgendwie eine Charakterentwicklung bisher kam.
Ja, so geht's mir und Katha ja auch schon, hatten wir auch schon letzte Woche ja drüber gesprochen. Also irgendwie braucht es da was Neues. Vielleicht auch passend dazu, Match noch bei Dynamite, Mariah May gegen Harley Cameron. Match war an sich in Ordnung. Auch nach dem Match hatten wir wieder einen Angriff von Saraya in dem Fall auf Mariah May. Und auch da kam aber nicht Toni Storm wieder raus, sondern Mina Shirakawa. Also da hat man auch extra mit der Kameraperspektive so gespielt, so nach dem Motto, okay, wann kommt der Save, warum kommt nicht Toni Storm? Und dann kam halt erst Shirakawa dazu. Was vielleicht auch auf so einen Split von Mariah May und Harley Cameron hindeuten könnte.
Die haben aber nichts miteinander zu tun. Harley Cameron gehört zu Saraya. Du meinst von Mariah May und Toni Storm?
Achso, ja, dann habe ich mich gerade mit den Namen versprochen. Tut mir leid. Ja, ich meine definitiv Mariah May und Toni Storm.
Ja, das wird definitiv irgendwie, das hatte ich ja schon so vermutet, dass es vielleicht irgendwann mal ein Titelmatch Toni gegen Mina gibt und Mariah so zwischen den Stühlen hockt. Es wird dann so kommen, dass Mariah sich jetzt dann irgendwie von Toni löst. Die wird vielleicht irgendwann eifersüchtig, dass Mariah so gut mit Mina kann, also sogar bis zum Liplock, wenn man es mal so ausdrücken darf, da im Ring rumknutscht. Und dass dann am Ende Mariah die sein wird, die Toni irgendwann den Titel abnimmt.
Ja, auf jeden Fall ganz spannend. Also ich weiß nicht, wie du es siehst. Wir waren uns letzte Woche relativ einig, dass Serena Deeb diesen Titel nicht gewinnen wird. Es käme jetzt einfach brutal aus dem Nichts.
Das ist vergleichbar wie mit Christian Cage.
Ja. Deswegen, ich hoffe es. Es wird dem Ganzen vielleicht ein bisschen mehr Würze wieder geben. Selbst wenn nicht Mariah May diesen Titel gewinnen sollte, zumindest mal da ein bisschen mehr wieder reinbringen, als jetzt halt praktisch das dritte Mal jemanden zu holen, der entweder lange verletzt war oder erst neu zu AEW gekommen ist. Also mit Deonna Purrazzo, Thunder Rosa und jetzt Serena Deeb, um halt daraus ein Titelmatch aufzubauen, was, haben wir auch letzte Woche schon drüber geredet, ein bisschen faul ist, ein bisschen sehr leicht gemacht und auch, wenn ich ehrlich bin, ziemlich langweilig. Deswegen wäre auf jeden Fall mal schön, wenn sie da ein bisschen mehr Storyline auch haben würden, die sich so ein bisschen selbst entwickelt hat und nicht einfach nur, wir holen jemanden dazu und bauen da schnell irgendwie was auf, auch wenn es vielleicht gar nicht so unfassbar viel Sinn ergibt. Vollständigkeitshalber auch da schon eine Ankündigung für Dynamite. Harley Cameron wird nämlich die nächste Gegnerin bekommen und Spoiler verlieren, nämlich gegen Toni Storm. Auch da werden wir vielleicht ein bisschen mehr Storytelling bekommen, wobei ich auch nicht davon ausgehen würde, dass es mich sehr viel mehr interessieren wird.
Nee, definitiv nicht.
Zwei weitere kurze Segmente, die wir hatten, bleiben wir bei den Frauen, aber wir wechseln den Titel. Einmal gab es ein Interview mit Willow Nightingale, wo sie, um es jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen, gesagt hat, dass sie trotz des harten Matches gegen Sky Blue bereit für Mercedes Moné ist. Später gab es noch ein Interview mit Mercedes Moné, die ja im Grunde genommen das selber ausgesagt hat, nämlich, dass sie jetzt so lange verletzt war und gewartet hat, bis sie wieder in den Ring zurückkehren kann und definitiv auch bereit ist. Die Frage ist, wer wird bereiter sein? Ankündigung auch dafür, Dynamite, Vertragsunterzeichnungssegment der beiden.
Das wird das übliche Vertragsunterschriftsding sein und am Ende liegt die eine irgendwie im Zepterbett im Tisch
Garantiert.
Und am Ende bei Double or Nothing wird Mercedes neuer TBS-Champion, weil du kannst ihn nicht in ihrem Debüt-Match verlieren lassen.
Definitiv. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, da waren wir uns schon einig, bevor Willow Nightingale Champion war, dass Mercedes Moné an dem Abend mit dem Titel rausgehen wird. Das heißt, ein Frauentitelwechsel werden wir wohl bei Double or Nothing bekommen. Ich glaube, weil da jetzt einfach nicht viel Neues passiert ist, gehen wir mal direkt weiter, reden da jetzt gar nicht so viel drüber, nämlich eine weitere Storyline, die sich dann aufgetan hat in der Vorwoche, die sich auch über mehr oder weniger ja drei Weeklies gestreckt hat, ist das zwischen Pac und dem Bullet Club Gold, beziehungsweise eher nur Jay White. Da gab es erst ein Interview mit Pac, wo halt dann besagter Bullet Club Gold, besagter Jay White hinzukam und sich ein wenig über Pac lustig gemacht haben. Jay White hatte später ein Match gegen Rocky Romero, was er auch gewonnen hat. Auch da gab es danach wieder einen Brawl, weil halt Rocky Romero dann noch vom Bullet Club angegriffen wurde. Pac hat den Safe gemacht. Was da schon gewirkt hat wie eine mögliche Ansetzung für Double or Nothing, wurde dann noch so ein bisschen verhärtet in den nächsten beiden Shows. Also bei Collision gab es eigentlich nur die Herausforderung von Johnny TV an Pac. Das Match gab es dann bei Rampage. Das hat Pac dann auch wie zu erwarten gewonnen. Aus kleiner WWE-Sicht hat es mich sehr gefreut, die beiden bei AEW im Ring zu sehen, nachdem man sie auch schon viele Jahre bei WWE sehen konnte. Danach gab es aber noch ein kurzes Video von Jay White und das Match wird es wohl dann bald geben, auch wenn es noch nicht offiziell ist.
Ja, also ich hoffe, es wird Pac gegen Jay White, von der Ansetzung her wird das bestimmt ein geiles Match und ich hoffe, dass Pac gewinnt. Aber wie unsagbar dämlich sieht die Bang Bang Gang oder der Bullet Club Gold aus? Die haben Unified Trios Titel und rennen jeder mit drei Titelgürteln durch die Gegend. Die haben ja nicht nur die ROH Six-Man Tag Team Gürtel, die haben die normalen AEW Trios Gürtel und laufen immer noch mit den AEW Trios Gürteln im Scissor Style. Also die Acclaimed hatten mit diesem Ausschnitt hinten, dass man schön mit den Gürteln selber noch scissern kann. Da hat der Jay White seinen goldenen Baseball-Bat und hat da die drei Gürtel dran aufgehangen. Und wir regen uns auf, dass es so viele Gürtel im Fernsehen gibt. Und da ja, kommt sowas.
Das ist halt die absolute AEW-Titelflut. Also da kann man, ich weiß nicht, was man da noch
so zu sagen soll. Vor allem jeder rennt mit zwei Gürteln rum, die denselben Titel repräsentieren.
Ja, 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 auf jeden Fall. Auch generell ist es irgendwie komisch, dass man da die Titel vereinigt und das Erste, was man daraus irgendwie danach macht, ist halt einen des Trios zu nehmen und den halt praktisch in eine, ja, eigene Fehde zu stecken. Klar, Bullet Club Gold, also die Guns haben da auch jetzt mitgewirkt und waren anwesend, aber eigentlich geht es ja gerade erstmal nur um Jay White gegen Pac. Da hätte man eigentlich auch genauso gut wen anders halt diese Trios-Titel geben können. Aber naja, AEW hat halt so viele verschiedene Gürtel, dass halt einfach nicht jeder davon ein eigenes Titelmatch bei einem Pay-Per-View bekommen kann und dann wird es halt auch sowas geben. Jetzt haben wir halt Trios Champions, die Woche für Woche diesen Titel aktuell halt nicht verteidigen. Also da ist halt dann auch so ein bisschen die Idee einer Championship so ein bisschen ad absurdum geführt, wenn es einfach, also wenn der so lange nicht verteidigt wird, weil sie sind halt aktuell so gesehen nicht das beste Trio des Rosters, sondern eigentlich nur die Titelträger, aber sie müssen halt seit Wochen sich nicht beweisen und wahrscheinlich auch die nächsten Wochen nicht beweisen.
Ja, das stimmt. Also vorher mit Daddy S und The Acclaimed, da sind ja wenigstens ab und zu mal die AEW-Trios-Titel noch verteidigt worden. Aber jetzt werden die ja nur noch spazieren getragen.
Ja, also da wird es mit Sicherheit irgendwann wieder was geben. Aktuell eher nicht. Auf das Match würde ich mich wahnsinnig freuen. Potenzielles 5-Sterne-Match. Also da hätte ich sehr, sehr Bock drauf, besonders weil ich einfach großer Fan von Pac bin und mich da über jedes größere Match freue. Und wenn das dann noch ein Double or Nothing Match wird, dann könnte das für mich der Show-Stealer des Abends werden. Bei kleinere, beziehungsweise eher vielleicht unwichtigere Sachen hatten wir noch bei Dynamite, nämlich einmal so ein kleines Videopaket, Videozusammenschnitt über Samoa Joe. Ich glaube, da gibt es nicht groß irgendwie drüber zu reden. Er wird in den nächsten Wochen irgendwann wieder zurückkommen, aber super viel Relevantes hat er da jetzt noch nicht geäußert. Nee. Ansonsten, ja, sorry.
Nee, er kündigt, er sagt, ich bin Samoa Joe, ich werde zurückkommen, ich werde Samoa Joe Dinge machen und genau das ist das Richtige. Er ist Just Joe und da ist er perfekt.
Ja, da habe ich nichts hinzuzufügen. ansonsten hatten wir noch ein Match mit kurzen Segmente danach bei Dynamite, nämlich das erste richtige Tag-Team-Match des Learning Trees, beziehungsweise eigentlich ist ja nur Chris Jericho der Learning Tree mit seinem ja, neuen Sidekick Big Bill. Hat ein Tag-Team-Match gegen zwei, ja, doch eher No-Names. Interessanterweise im Match hatte Jericho eher so ein bisschen seine Probleme. Big Bill hat dann eigentlich einen Großteil des Matches geworkt und das Match eigentlich auch im Alleingang gewonnen. Am Ende hat aber trotzdem Jericho den Pin ziehen dürfen. Danach gab es auch noch eine kurze Promo. Jericho hat so ein bisschen seine vergangenen Gegner ein wenig gelobt, dabei aber auch ein wenig mit einem etwas verrückten Lächeln gegrinst. Also er ist dabei halt unter anderem auf Shibata, Hook und so weiter eingegangen. Hat auch gesagt, dass er sich auf Hook freut, nachdem angekündigt wurde, währenddessen, dass Hook nächste Woche bei Dynamite zurückkommt. Jericho bekommt also ein wenig sein verrücktes Professoren-Gimmick, was ich gerade aber auch bislang nur so semi-gut finde, weil es irgendwie für eine Chris Jericho-Version gerade so ein bisschen die Stand jetzt unspannend der letzten Jahre wirkt. Vielleicht siehst du es anders. Vollständigkeitshalber gab es halt noch ein kurzes Video von Hook by Collision, wo dann halt auch noch die Ankündigung für Dynamite kam.
Nee, also ich werde mit dem Learning Tree Chris Jericho auch nicht wirklich warm, zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt. Da bin ich auf deiner Seite. Da muss man mal schauen. Also ich hoffe mal, dass das jetzt nicht dabei bleiben wird, dass er jetzt nur Big Bill unter seinem Learning Tree hat, ne, und ihn anleitet, sondern dass er sich da vielleicht wieder eine Art Stable aufbaut. Dass man das dann und er dann eher so die Managerrolle im Hintergrund einnimmt und vielleicht nicht so sehr im Ring antritt, das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Und was die Promo von Hook angeht, der hat ja in dem Moment Sabbelwasser getrunken. Also der hat ja losgeschnattert, das war man von ihm ja gar nicht gewohnt. Normalerweise ist er ja eher ein wortkarger Geselle. Aber
ja,
da hat man richtig gesehen, der Schubser gegen seinen Daddy hat ihm so richtig sauer gemacht.
Ja, Hook wirkt auf jeden Fall definitiv gerade so, als wenn er mehr Charakter bekommt, mehr Redeanteile bekommt und halt nicht mehr nur dieser eine Hook ist, der lange Zeit einfach ungeschlagen war, gekommen ist, Match geworkt hat und wieder gegangen ist, bei Interviews oft still war, sondern halt jetzt wirklich mehr wie ein kompletter Wrestler wirkt, beziehungsweise wirken soll. Wie gesagt, da bin ich einfach aktuell noch relativ vorsichtig, weil mich das bislang noch nicht so, Achtung, Wortspiel, hookt.
Ja.
Damit sind wir mit Dynamite zumindest schon mal durch. Von Collision und Rampage hatten wir auf jeden Fall ja schon vieles jetzt eingebaut. Da gab es natürlich aber noch ein paar Storylines, die ein bisschen für sich selbst standen, also nicht bei Dynamite vorgekommen sind. Zu denen kommen wir jetzt. Bei Collision gab es ein Match von Will Ospreay gegen Lee Moriarty. Auch danach gab es wieder einen Angriff, nämlich von Shane Taylor. Auch da haben wir schon die Ankündigung für nächste Collision-Ausgabe, also nicht Dynamite, sondern Collision, nämlich Will Ospreay gegen Shane Taylor. Match war an sich ganz nett. Sollte natürlich auch ein Aufbau für das Titelmatch zwischen Will Ospreay und Roderick Strong geben. Auch da muss ich mal fairerweise dazu sagen, Fehde gibt mir gar nichts. Für Dynamite haben wir da jetzt ein Face-to-Face-Segment angekündigt bekommen. Und so sehr ich wirklich Ospreay-Fan bin, aber ich weiß nicht, warum wir dieses Match bekommen. Ich weiß nicht, was Ospreay mit diesem Titel soll. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er dieses Match nicht gewinnt. Also ich sehe kein Universum, wo Roderick Strong dieses Match gewinnen soll. Ja. Selbst Also selbst wenn Gott persönlich auf seiner Seite steht, wird er dieses Match nicht gegen Ospreay gewinnen.
Nee, definitiv nicht.
Und dann weiß ich nicht, was Will Ospreay gerade mit der. Das ist die International Championship, ne?
Genau.
Okay, dann kriege ich das immerhin noch einigermaßen hin. Ja, ich peil's nicht. Also für mich wirkt Ospreay gerade verloren in der Midcard-Storyline.
Ja, vielleicht kehren sie zu den Anfängen zurück. Also definitiv Will Ospreay wird nach Double or Nothing der International Champion werden. Und vielleicht so wie damals Pac, der ja erster Titelträger war, damals als das Ding noch All-Atlantic-Titel hieß. Und da ist er mit dem Ding ja wirklich auf Tour gegangen. Auch da hat er mal bei RevPro verteidigt und so weiter und so fort. Dass man den vielleicht sagt, okay, wir geben den jetzt Will, damit er halt auch mal einen Gürtel hat. Und vielleicht der Gürtel auch von Will profitiert, weil der bei allem schuldigen Respekt für Roderick Strong, Will ist der bessere Wrestler. Er hat das größere Charisma und ist besser am Mikro.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich stelle mir da nur die Frage, am 26.05. haben wir Double or Nothing. Das sind ziemlich genau 3 Monate vor All In, wo wir ja schon seit Monaten irgendwie darauf spekulieren, dass da Will Ospreay AEW Champion wird. Was soll er jetzt in dieser Zwischenzeit mit einem Midcard-Titel? Also, ich sehe den langfristigen Plan dahinter nicht. Also, bei besten Willen nicht.
Ne, vielleicht gibt es entweder bei All In dann vielleicht ein Titel gegen Titelmatch. Oder man gibt ihm jetzt bei All In nicht den großen World-Title. Das kommt dann vielleicht später so Richtung Full Gear oder so. Was mir jetzt ebenso in den Kopf gekommen ist, stell dir mal vor, Wembley Stadion, ne? Wir haben es letztes Jahr beide erlebt und dann gibt es da vielleicht auch als Main Event ein Match AEW International Championship Will Ospreay gegen Pac. Brite gegen Brite im Main Event von All In im Wembley Stadion.
Bam. Ja, es klingt auf jeden Fall nicht verkehrt, aber also ich bin stand jetzt immer noch zu sehr davon überzeugt, dass die Ospreay halt bei All In an wirklich die Spitze der Company katapultieren.
Wo er auch hingehört.
Ja, deswegen ich sehe da gerade das langfristige Booking nicht und ich bin ganz ehrlich, wir haben so viele Midcard-Titel und das ist ja das Gleiche, was ich auch schon über Okada gesagt habe. Die Titelträger helfen dem Titel, aber der Titel hilft nicht dem Titelträger. Mhm. Also Okada läuft gerade mit einem verhältnismäßig wertlosen Stück Gold halt irgendwie rum. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob das wirklich jetzt zwingend notwendig ist. Vielleicht wird auch noch irgendwas bis dahin passieren und es gibt irgendeinen unfassbar seltenen Fall, dass Ospreay dann nicht diesen Titel gewinnt.
Nee, pass auf, das gibt irgendwann dann den International, also eine Titel Unification, International Championship und Continental Championship und dann hat All Elite Wrestling auch endlich seinen Intercontinental Titel.
Ja, es wäre wahrscheinlich so mit das Beste, was sie daraus machen könnten.
Ja, ganz dringend. Also bei den ganzen Titeln dann sollten sie, also jetzt mal die von ROH außen vor, dringend Titelvereinigung, Verknappung, ne? Weil das bringt dann noch auch interessanter, wenn nicht an jeder Ecke ein Titel rumliegt, den man nur aufheben braucht. Wenn du, ich sag mal, deinen World Champion hast, einen Midcard-Titel, einen Damen-Titel, vielleicht noch einen TV-Championship und einen Tag-Team-Titel, langt.
Ne? Ja. Dann, vor allem ohne Roster-Split bei 3 Shows.
Naja, eben, ne? Und dann hast du auch mehr Leute, die hinter Titeln her sind und kannst da vielleicht auch bessere Stories erzählen, ne? Und dann rennt da nicht jeder ein Trio mit insgesamt 9 Gürteln durch die Gegend.
Ja, vor allem vor dem Hintergrund, dass ja ein Roderick Strong auch erstmal diesen Titel bekommen hat, im Zuge der ganzen Undisputed Kingdom-Geschichte. Ein Wardlow, der jetzt nicht World Champion wurde und aktuell halt auch nicht mit den anderen 3 zu sehen ist. Ein Adam Cole, der jetzt bald so langsam, glaube ich, mal wiederkommen sollte. Also seine Verletzung ist ja jetzt ja schon sehr lange her. Und jetzt haben wir Stand jetzt, so wie sie auftreten mit Roderick Strong und The Kingdom, also halt nur den beiden, gerade ein Stable, was maximal AEW Midcard ist und wir vielleicht eher über Ring of Honor Guys reden, dafür, dass das jetzt noch die Leute waren, die eigentlich Ende letzten Jahres in der wichtigsten Storyline der gesamten Company drin gesteckt haben. Also auch da frage ich mich so ein bisschen, was ist da jetzt der Plan hinter? Oder sagen sie, okay, die Verletzung kam zu so einem ungünstigen Zeitpunkt, wir werfen jetzt alles über Bord.
Mal ganz ehrlich, das ganze Undisputed Kingdom war von Anfang an eine Totgeburt.
Ja, also vor allem zu dem Zeitpunkt, dass sie einfach wussten, dass ein Adam Cole verletzt ist. Also er hat sich ja noch verletzt, da war noch gar nicht den TV-Zuschauern bekannt, was passiert, dass sie dann trotzdem die Pläne durchgezogen haben. Ja, schwierig, weiß ich ja nicht. Aber ja, wird aber sich zeigen, aber das vielleicht so ein bisschen Lowlight der Woche vielleicht sogar schon.
Naja, aber Adam ist ja jetzt erstmal wieder ohne Gips und kann wieder normal laufen. Haben wir ja alles gesehen. Und dann hoffen wir, dass er dann langsam zurückkommt und dann vielleicht auch endlich mal seinen Worten Taten folgen lässt und auf den World Title geht. Weil Wardlow guckt da, sofern er dann da mal da ist, ja immer böse an, weil er ihn enttäuscht hat. Was auch immer so witzig aussieht, wenn so ein Typ, der irgendwie einen gefühlten Kopf kleiner ist als man selber und nur halb so breit ein Böser anguckt, weil man ihn enttäuscht hat.
Ja, da wird sich auf jeden Fall zeigen, wie es da weitergeht. Auch da einfach, ja, in der gefühlten Booking-Sackgasse. Aber vielleicht wird es ja noch besser in den nächsten Wochen und Monaten. Ein weiteres Match bei Collision, was wir hatten, war Daniel Garcia gewinnt gegen KM. Ja, das war es praktisch eigentlich um Daniel Garcia auch schon wieder. Also da so ein bisschen die Frage, was ist da jetzt der mittel- oder langfristige Plan für ihn? Ohne 2.0 an seiner Seite, ohne dass er Sports Entertainer ist. Könnte auf jeden Fall spannend werden. Das könnte jetzt die Möglichkeit sein für Daniel Garcia, dass er in höhere Card-Region kommt. Jetzt der Collision-Auftritt wirkte so ein bisschen verloren auf mich.
Ja, also zumindest war ja Matt Menard am Kommentar. Ja, also so ein bisschen was von 2.0 war ja mit dabei. Der gute Angelo kümmert sich ja jetzt um seine schwangere Freundin, ne, um Ruby, die ja tatsächlich jetzt auch gemeinsam ihr Kind erwarten. Wie bei Denkspiel, was würdest du von Daniel Garcia als Ersatz für Eddie Kingston halten im Anarchy in the Arena Match? Da könnte man ihn dann so richtig mal glänzen lassen und das kann ja seiner Einzelkarriere dann auch nur förderlich sein und ihn vielleicht auch mal weg von diesem Sports Entertainer Dancer Gimmick ein bisschen bringen.
Es wäre auf jeden Fall nicht unpassend, vor allem, weil es ja auch bei Daniel Garcia und Bryan Danielson ja die Vorgeschichte in puncto Pro Wrestler Sports Entertainer gibt.
Das kommt noch dazu, ja.
Die Frage ist halt vielleicht höchstens, ist ein Daniel Garcia gerade zu weit weg vom Main Event, als dass er diesen Spot verdient hat. Ihm wird es auf jeden Fall helfen, davon ausgehend, dass Elite auch die Favoriten in dem Match sind, hättest du natürlich da jetzt noch einen zusätzlichen Charakter drin, der definitiv den Pin fressen könnte.
Ich sag's mal so, er ist auch nicht weiter weg vom Main Event, als es zum Beispiel Claudio Castagnoli im Moment ist.
Ja, das ist absolut richtig. Der ist natürlich stand jetzt auch noch nicht in dem Match drin. Der natürlich aber wenigstens diese direkte Stable-Verbundenheit hat. Also wo man sagen könnte, ja, wenn halt jemand an der Seite von Danielson ausfällt, ist natürlich Castagnoli erstmal die naheliegendste Wahl. Daniel Garcia müsstest du vielleicht ein bisschen mehr in diese Richtung erstmal hinbucken, dafür, dass beide einfach weit weg vom Main Event sind. Wie gesagt, ich hätte da die vielleicht ein bisschen die Befürchtung, dass er für ein so großes Match einfach gerade nicht nah genug dran ist und es vielleicht ein bisschen zu früh kommen würde, auch wenn ihm es natürlich als Singles-Wrestler brutal helfen würde.
Definitiv. Ne? Ja, müssen wir mal schauen, wie schwerwiegend sich die Verletzung von Eddie herausstellt, ob er für Double or Nothing verfügbar ist oder nicht und wie sie ihn dann ersetzen. Also sowohl Claudio als auch vielleicht Daniel Garcia hätten so ihre Verbindung, worüber man es halbwegs logisch erklären könnte, warum sie jetzt vielleicht dann als Nachrücker in das Match einziehen.
Ja, das wird sich auf jeden Fall zeigen. Da sind noch viele Was-wäre-wenns und Abers drin. Da Da wird uns vielleicht Dynamite oder generell die nächsten Ausgaben ein wenig mehr zu erzählen können. Ein Match, beziehungsweise zwei Matches, die wir noch hatten, die fast schon ein bisschen parallel wirkten, war einmal bei Collision. Thunder Rosa gewinnt gegen Robin Renegade. Match war halt da. Der durchschnittliche AEW-Zuschauer wird sich vielleicht auch gefragt haben, wer zur Hölle ist Robin Renegade. Bei Rampage gab es dann noch ein ähnlich wirkendes Match, weil da hatten wir Deonna Purrazzo gegen Lady Frost. Auch hier ein ja, solides Match, wo die beiden relevanten AEW-Frauen jeweils gegen eine Ring of Honor Fulltime-Wrestlerin gewonnen haben. Auch da gab es danach fast einen Brawl, aber Deonna Purrazzo konnte rechtzeitig fliehen. Die Storyline ist okay, es ist zumindest eine Storyline. Aber auch da ist die Frage, warum hat man das nicht den Leuten vor dem Match gegen Toni Storm gegeben, um da jemanden aufzubauen? Und warum bringt man das jetzt und wohin soll der Sieger gebuckt werden? Weil der Titel immer noch bei Toni Storm liegt.
Und vor allem ist das so ein Kindergarten-Feed, ne? Du hast mir mein Förmchen geklaut, jetzt bin ich böse auf dich und kratze die Augen aus. Nee, du hast mir meine Straufe geklaut, jetzt bin ich böse auf dich. Also irgendwie kann ich die Beweggründe der beiden, also von Diana und Thunder Rosa im Moment ja nicht verstehen, warum die überhaupt sauer aufeinander sind. Ne, irgendwie einfach, weil die so missgünstig sind und der anderen den Dreck unter den Fingernägeln nicht wünschen oder so. Aber wie wir ja auch in der Vergangenheit schon gesagt haben, wir sollten froh sein, es gibt tatsächlich im Moment drei Damenfäden. Ne, wo wir früher uns drüber beschwert haben, dass fast noch nicht mal eine Fehde in der Damen-Division herrscht, gibt es jetzt, wenn man das mit dazu zählen will, derer drei. Und naja, vielleicht finden wir auch noch raus, wohin das mit Rosa und Diana gehen soll.
Ja, ein Fortschritt ist es definitiv. Also auch da bin ich voll bei dir. Die Fehde ist jetzt nicht die kreativste oder tiefgründigste, die wir bisher hatten. Man kann es ja vielleicht auch einfach machen, der Gewinner von den beiden könnte nicht Toni Storm, sondern Mercedes Moné um den TBS-Titel herausfordern. Dann kann man immerhin wieder positiv sagen, hey, wir haben da jemanden aufgebaut für ein Titelmatch. Ich hoffe einfach nur nicht, dass wir im Juni, also halt nach Double or Nothing, dann bekommen, okay, ich habe jetzt dieses Match gewonnen und jetzt fordere ich nochmal Toni Storm heraus und dann bekommen wir halt eins der beiden möglichen Rematches. Ich hoffe nicht, ich halte es bislang noch für möglich.
Ja. Also bei dem Booking, was AEW so in vielen Dingen hat, muss man fast mit allem rechnen. Aber das wäre Thunder Rosa oder Deonna Purrazzo als erste Herausforderung für eine Champion des Mercedes Moné wäre jetzt auch kein No-Name. Die beiden sind ja wahrlich keine No-Names. Und wären als erste Gegnerin durchaus auch passend für Mercedes.
Ja, was dann natürlich noch ganz interessant ist, dass jetzt beide eigentlich aus einer Niederlage kommen. Also beide haben halt bekanntlich gegen Toni Storm verloren. Logischerweise wird jetzt wahrscheinlich wieder eine der beiden Damen verlieren müssen. Klar, die eine wird den Sieg gut gebrauchen können, aber wir reden halt über zwei Personen, die, also die eine war jetzt lange verletzt, die andere kam vor kurzem erst ins Roster, die also seit langer Zeit keinen großen Sieg mehr hatten, jetzt eine große Niederlage erfahren haben. Der einen wird der Sieg wahnsinnig gut tun und die andere wird halt 2 von 2 Niederlagen haben. Aber genau. Das, irgendwie werden sie es hinbekommen. Aber ja, wird das ein Match, schafft es das auf die Main Card von Double or Nothing oder wird das ein Pre-Show Zero Hour Match?
Also ich sag mal, ich glaube eher Zero Hour, weil auf der Maincard wirst du ja wahrscheinlich dann schon Willow haben gegen Mercedes. Also kannst Mercedes ja nicht in die Pre-Show packen. Und Toni Storm kannst du auch fast gar nicht auf die Pre-Show packen. Die gegen Serena wird auch auf der Maincard sein. Ja, und dann bleibt für Diana und Thunder eigentlich irgendwie die Zero Hour will ja auch gefüllt werden.
Das auf jeden Fall. Also ich gehe 100% mit. Die beiden Titel werden auf jeden Fall auf der Main Show oder auf der Main Card sein. Ist halt die Frage, ob AEW da vielleicht sogar ein drittes Frauenmatch bringt. Ich kann es mir aber auch nicht vorstellen und würde da auch da eher die Zero Hour sehen. Damit haben wir auch Collision schon abgefrühstückt. Ab jetzt haben wir praktisch nur noch Rampage, also das, was wir vorher nicht groß genannt haben. Da gab es noch zwei, drei interessante Sachen. Einmal wurde die Rückkehr von Rouge bestätigt für die nächste Rampage-Ausgabe. Da wird er ein Match bestreiten gegen einen Gegner, der Stand heute noch nicht bekannt ist. Dazu, oder ich glaube, ich kann hier gerade die Rampage-Sachen relativ schnell mal durchgehen, weil die ganz unfassbar spannenden Sachen werden es wahrscheinlich nicht sein. Brian Keith hatte noch ein Match, was er auch gewonnen hat. Vielleicht das Interessanteste daran ist sogar eher die Tatsache, dass Brian Keith vor Rampage beworben wurde, dass er ein Singles-Match haben wird. Also dieses Brian Keith is in Action. Was für jemanden, der bislang eigentlich nur seine Matches verloren hat, vielleicht ein Indiz dafür sein könnte, dass jetzt Brian Keith so im Roster angekommen ist, dass er in Zukunft mehr gewinnen wird. Und wir haben ein Scorpio Sky Comeback angekündigt bekommen. Man kann da vielleicht fast schon sagen, mal wieder Fragezeichen. Weil diejenigen, die vor ungefähr einem Jahr schon dabei waren, werden vielleicht noch im Hinterkopf haben, dass vor Collision an den Start ging, Scorpio Sky schon einer derjenigen waren, wo so ein bisschen beworben wurde, dass sie halt eher in Anführungszeichen Collision Guys sind, wo es diese kurzen Segmente gab, wo beispielsweise er oder auch Thunder Rosa dann in das Büro von Tony Khan halt gegangen sind. Scorpio Sky hat jetzt praktisch seit einem Jahr nicht so richtig, also er war da zum Teil, aber hatte jetzt auch nicht die ganz relevanten Storylines oder Matches. Deswegen haben wir vielleicht ein kleines Mal wieder Comeback von ihm in nächster Zeit zu erwarten.
Ja, man darf nicht vergessen, er ist einer der Inaugural Tag Team Champions, ne?
Ja, ich freue mich auch eigentlich immer, wenn ich ihn sehe. Ich fand auch seine TNT-Title-Runs wirklich nicht schlecht. Ich muss auch dazu sagen, der TNT-Gürtel sah unter Scorpio Sky mit dem Lila drin meiner Meinung nach am besten aus. Von daher ist es eigentlich aus AEW-Sicht ein großer Name, der jetzt aber wirklich in den letzten 12 Monaten zum Teil auch verletzungsbedingt, aber halt wirklich in den Kartregionen ein bisschen runtergerutscht ist.
Ja, also sie werden jetzt nicht umsonst seine Rückkehr anteasen und dann hoffen wir, dass sie da auch Taten folgen lassen.
Ja, und damit sind wir halt auch praktisch schon durch. 3 Shows, 5 Stunden, diverse News, ungefähr 1,5 Stunden, glaube ich, sind wir jetzt angekommen und ich habe meine Munition verfeuert. Wenn du nichts mehr hast, könnten wir Richtung Abmoderation gehen.
Ja, die Sonne geht unter. Moderieren wir hinein in den Sonnenuntergang. Moderieren wir uns ab.
Dann bleibt mir praktisch nichts anderes übrig, als mich bei all denen zu bedanken, die es jetzt die 1,5 Stunden bis zum Ende dieses Podcasts geschafft haben. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein in der Elite Hour. Wir freuen uns über jeden Zuhörer. Wir freuen uns natürlich auch über jeden Kommentar im Board auf der Startseite auf YouTube, die wir natürlich alle lesen und versuchen auch natürlich zu antworten und zu kommentieren. Bis dahin versuchen wir euch natürlich bei wrestling-infos.de mit allen Showberichten, News, sei es jetzt um die Anhörung von Cash Wheeler, die Verletzung von Eddie Kingston und alles Weitere natürlich so gut es geht zu versorgen. Mein Name ist Stefan, ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und gebe das letzte Wort an Thorsten.
Ja, ich danke euch auch fürs Zuhören, wünsche euch noch schöne Sonnentage. Hoffen wir, dass der Sommer jetzt ordentlich hält, zumindest über Pfingsten. Und Mitte nächsten Monats geht ja auch die EM los. Und dann hoffen wir mal, dass sie so gutes Wetter hat wie damals die WM 2006. Ja, dann auch von mir alles Gute. Hört alles, lest alles von wrestling-infos.de. Habt noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.